Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid im richtigen Sender, Radio X, zur richtigen Zeit und ein neuer Sendungsmacher. Neu in Anführungszeichen, wir haben bisher immer im Hörfenster ziemlich regelmäßig einmal im Monat eine Sendung gemacht, über viele Jahre hinweg. Und jetzt ab diesem Monat haben wir einen festen Sendeplatz. Das ist jetzt in Zukunft immer der vierte Freitag eines Monats und in der Zeit von 16 bis 17 Uhr. Der Titel der Sendung lautet jetzt Umweltmagazin und gemacht wird es von der Greenpeace-Gruppe hier in Frankfurt. Wir hoffen auch, dass wir an diesem Sendeplatz euch weiterhin spannende und interessante informative Sendungen anbieten können. Vielleicht haben ja der eine oder die andere uns auch im Hörfenster ab und zu mal gehört und können es ein bisschen einschätzen. Und ansonsten neue Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Und ich hoffe, ihr schaltet uns möglichst oft ein. Und wenn ihr Anregungen habt oder irgendwas wissen wollt, Vorschläge zu Sendungen, könnt ihr uns auch gerne mal eine E-Mail schicken unter presse@greenpeace-frankfurt.de. Ja, unsere heutige Sendung steht unter dem Titel Be My Friend, Bienen sind unersetzlich. Wobei das natürlich jetzt diese Wortspielerei in Anführungszeichen ein bisschen schwierig am Radio rüberzubringen ist. Be steht einmal auf für sein, to be. Und dann wurde das eben erweitert um in Klammer ein weiteres E und wird dann zu Bienen, Be My Friend. Ja, dazu habe ich heute als Gast im Studio den Heiko Nickel. Er hat Biologie studiert, da in die Richtung Zoologie. Ist seit Jahren bei Greenpeace aktiv und betreut, hegt und pflegt mit anderen zusammen unsere, in Anführungszeichen, Bienen. Also Greenpeace hat ein eigenes Bienenvolk. Und die Nistkästen der Bienen stehen im Garten von Heiko und seiner Familie in Seckbach. Mein Name ist Otto Gebhardt. Heiko, herzlich willkommen hier beim Sender.
Ja, grüße euch.
Schön, dass du es geschafft hast, herzukommen. Du warst erst vor kurzem hier, allerdings in einer ganz anderen Angelegenheit, gell?
Ja, klar. Mal als Greenpeace, da muss man an allen Fronten kämpfen und es gehört letztlich auch alles immer zusammen.
Was ich noch vergessen hatte, der Heiko war einer meiner Vorgänger in grauer Vorzeit, oder?
Ja, das ist richtig, genau. Vor, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren habe ich auch das Greenpeace-Radio gemacht, hier bei Radio X, zusammen mit dem Dietrich Lemme zusammen. Und das war auch immer spannend. Deswegen finde ich es auch schön, wieder hier zu sein und über Umweltthemen zu sprechen.
Okay, sehr schön, ja. Ja, steigen wir mal ins Thema ein. Also ein Drittel unserer Nahrungsmittel würde es ohne Bestäubung gar nicht geben. Bienen, die besuchen eine große Anzahl unterschiedlichster Blüten. Das sind zum Beispiel der Raps, Zwiebel, Karotten, Brokkoli, Sonnenblumen. Dann aber auch noch Obst dazu, wie zum Beispiel Äpfel, Orangen, Blaubeeren. Und dann auch noch unsere anregenden Getränke, so wie zum Beispiel einen Tee oder einen Kaffee.
Ja, also prinzipiell alle Blütenpflanzen werden von Bienen bestäubt oder von Insekten bestäubt. Die Entwicklung der Blütenpflanzen ist so eine Koevolution zwischen den Insekten und den Pflanzen. Also es sind nicht nur die Pflanzen, die wir essen, sondern auch die ganze Blumenwiese, die man da draußen hat.
Also das war es fürs Auge dann auch zum Teil nur.
Ja, auf der einen Seite für uns, fürs Auge, aber natürlich im Ökosystem sind das auch wichtige Pflanzen, die anderen Tieren Nahrung geben. Und das muss man so als Ganzes betrachten.
Okay. Sehr schön. Ja, Bienen, die bestäuben in Europa rund 4000 Gemüsesorte. Ohne die würde es massive Probleme und Engpässe in der Lebensmittelproduktion geben. Und Bienen sind eben darüber hinaus, das hast du ja gerade schon angedeutet, für den Erhalt der biologischen Vielfalt und auch für ein funktionierendes Ökosystem unersetzlich. Und die Gesundheit der Bienen lässt auch Rückschlüsse auf den Zustand unserer Umwelt und der Landwirtschaft zu. Ja, ich hatte ja schon gesagt, Heiko, die Greenpeace-Gruppe hat sich vor einiger Zeit dazu entschlossen, ein eigenes Bienenvolk zu, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, halten. Ich weiß nicht, ob man bei Bienen von halten sprechen kann, wie bei anderen Haustieren auch. Wahrscheinlich schon eher in die Richtung. Und wie lange ist es jetzt her und was hat euch eigentlich dazu bewogen, zu dem Entschluss?
Ja, also wir haben 2014 haben wir uns überlegt, so ein Bienenvolk selbst zu machen. Aus den genannten Gründen, die du jetzt schon gesagt hast, weil Bienen ein sehr interessantes Insekt sind und ein sehr wichtiges Insekt und letztlich auch ein guter Indikator. Wenn es den Bienen gut geht, geht es auch den anderen Insekten gut und dann geht es auch der ganzen Landschaft gut. Also man kann an einem Bienenvolk unheimlich viel ablesen. Das ist wie ein Seismograph für die Natur. Und ja, wir fanden das schon immer spannend. Und es war schön, dass sich dann so eine Gruppe gebildet hat 2014, um dieses Imkern dann auch zu erlernen. Also ich bin zwar Biologe, aber man lernt im Biologiestudium natürlich nicht Bienen halten. Nicht zu imkern, ja. Also das mussten wir richtig lernen. Und das funktioniert so, dass man als erstes so ein sogenanntes betreutes Imkern macht. Also falls Leute jetzt hier am Radio Interesse haben, auch Bienen selber zu halten, das kann man schon lernen, aber man muss es auch lernen. Also man kann nicht einfach sich jetzt ein Bienenvolk kaufen und meint, das funktioniert dann. Die Imkerverbände, also in Frankfurt der Imkerverein und auch die umliegend, also es gibt eigentlich überall flächendeckend in Deutschland Imkervereine und die bieten auch immer dieses sogenannte betreute Imkern an. Also da kann man sich hinwenden und so haben wir das auch gemacht. Wir haben uns an den Imkerverein Maingau gewandt in Dietzenbach und haben dann ein Jahr lang mit einem sehr erfahrenen Imker, der Erhard Henz, der hat das ganz toll gemacht, der hat dann uns und noch 9 weiteren Interessierten.
Also nicht Greenpeace-Leute, sondern so private,
Privatleute. Genau. Also im Grunde kann schon jeder lernen, okay. Aber er muss es auch lernen. Und dann läuft das über so einen Kurs, der läuft ein Jahr, wo man mit einem erfahrenen Imker zusammen das Bienenjahr begleitet und auf diese Weise immer wieder lernt, was zu welcher Jahreszeit gemacht werden muss. Und das ist bei Bienen sehr interessant und nicht so einfach, weil man immer auf die Natur gucken muss. Die Bienen reagieren ja auf die Natur und auf das Wetter. Das ist jedes Jahr ein bisschen anders und da gehört dann auch viel Erfahrung dazu. Und das war eine schöne Sache.
Hm. Ja, das klang ja jetzt ein bisschen an. Das allgemein in Hessen ist es wohl so, dass ich seit 2010, glaube oder 2014, weiß nicht, habe die Jahreszahl jetzt nicht mehr im Kopf. Doch, 2010 war es. Die Zahl der Honigbienenvölker gesteigert wurde von 48.000 auf 56.000, aber die Zahl der Imker wohl zurückgeht. Da gibt es wohl auch, wie in vielen anderen Bereichen, eben Nachfolgerprobleme. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Habt ihr ein Bienenvolk gekauft oder zieht man sich das irgendwie an? Wie Fische, mit denen man es anfüttert?
Ja, also wenn man dieses betreute Imkern macht, dann funktioniert das so, dass da, also in unserem Fall waren da 10 vorbereitete Völker und die Greenpeace-Gruppe hat dann eins von diesen Völkern übernommen und zusammen mit diesem Imker dann das ein Jahr lang gepflegt.
Und wurden die umgesiedelt, mehr oder weniger?
Ja, und nach dem Jahr, also zuerst war das in Dietzenbach in so einer Streuobstwiese, okay, beim Obst- und Gartenbauverein, und wenn man das ein Jahr lang dort an diesem, also man hat sich immer getroffen, dienstags und samstags an diesem Standort und hat gemeinsam das Imkern gemacht. Und dann am Ende des Jahres, also Dezember, Januar dann im Winter, wurden die dann umgezogen, dann jetzt in dem Fall jetzt zu mir in den Garten, aber die hätten dann auch natürlich überall anders hinziehen können. Und ab dann muss man dann selber sehen, wie man damit zurechtkommt. Also im zweiten Jahr mussten wir dann selber gucken, wie wir mit den Bienen das alles machen. Wobei man natürlich mit den anderen Leuten da im Kurs gut im Austausch stand und auch jetzt sprechen wir uns immer wieder ab und fragen, wie man das jetzt
betrefft ihr euch so mehr oder weniger noch regelmäßig oder in losen Zeitabständen, oder?
Also wir jetzt als Greenpeace Group treffen uns natürlich, um ja, unsere Bienen zu pflegen. Mit den anderen haben wir, also mit einem aus dem Kurs, dem Peter, haben wir noch sehr guten Austausch, mhm, und auch noch mit anderen. Also da gibt es halt so E-Mail-Verteiler dann, ja, weil man sich auch immer wieder ein bisschen austauschen muss. Wenn man zum Beispiel das Rähmchenmaß umstellt, dann hat man ja Rähmchen übrig, die vielleicht jemand anders brauchen könnte, also unbenutzte jetzt. Oder
wovon ist das abhängig, wenn man dieses Rähmchen, die Größe wahrscheinlich umstellt?
Ach, das ist, ja, das ist ganz lustig. Das Rähmchenmaß ist so gerade in Deutschland irgendwie so eine Glaubensfrage. Ja, genau. Also wir haben angefangen mit Deutsch normal. Das ist natürlich schon sehr lustig. Aber es gibt ganz, ganz viele. Jetzt haben wir gerade umgestellt auf Zander, weil wir das irgendwie auch angenehmer fanden von der Verarbeitung. Aber das ist wirklich ein lustiges Thema, dass sich in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum so viel unterschiedliche Rähmchenformen entwickelt
spielt
haben.
Spielt da der Föderalismus auch eine Rolle? Oder ja, kein Lebensbereich, der geschützt ist.
Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit diesem Bastlertum und Erfinderreichtum in Deutschland zu tun, okay, dass jeder so seine Sache so bastelt, ja.
Okay. Den Standort, da haben wir ja schon angedeutet, den Standort im Garten bei euch, in Zegbach wohnt ihr. Habt ihr denn gezielt ausgewählt oder war das jetzt einfach nur praktisch, weil das direkt bei dir vor der Haustür ist und du kümmerst dich ja in der Hauptsache um die...
Und wir sind schon eine gute Gruppe. Wir haben die Lasten gut verteilt und wenn es nur darum geht, kurz mal was nachzugucken und so, dann kann ich das natürlich am einfachsten machen, weil es bei mir um die Ecke ist. Aber ansonsten die Arbeiten verteilen wir in unserer Greenpeace-Bienen-AG schon sehr gleichmäßig. Und das ist auch gut so, ja. Also es ist viel besser, wenn man das in der Gruppe macht und macht natürlich auch viel mehr Spaß. Mhm. Also der Standort, den wir da haben, ist sehr gut, weil so ein Gartenstandort ist für Bienen deshalb meistens sogar besser als einer in der Landwirtschaft, weil es ist ein sehr vielfältiges Angebot ist. Da kommen wir später ja auch noch dazu, was für Probleme die Bienen haben. Also häufig hat man an so einem Feldstandort, also kann es passieren, dass Bienen gar keinen so großen Ertrag haben, weil es entweder eine Pflanze ist, die gar keinen Nektar gibt, wie zum Beispiel Mais, da können die Bienen gar nichts holen. Das ist letztlich für die Bienen wie eine betonierte Fläche. Oder aber es ist eine andere Monokultur, wie zum Beispiel Raps. Raps ist eine Pflanze, die sehr, sehr viel Nektar bietet, aber natürlich nur in der Blütezeit. Das ist also in einer sehr kurzen Zeitspanne ungeheuer hohes Nahrungsangebot. Und wenn der Raps dann durch ist mit seiner Blüte, dann ist da gar nichts mehr oder annähernd gar nichts mehr. Sodass so ein Gartenstandort, also oder hier so rund um Frankfurt oder auch in Frankfurt, ist für die Bienen gar nicht schlecht, weil jeder Garten hat andere Pflanzen und da ist etwas. Und die Bienen haben ja durchaus auch einen Einzugsbereich, in dem sie sammeln, so von so 3 Kilometern. Sodass es sehr viel abwechslungsreiche Nahrungsquellen dann gibt und sie immer irgendwas finden. Deswegen sind die Stadtbienen oder so diese Gartenbienen in so einem sehr abwechslungsreichen Landschaftstypen häufig stabilere Völker als die von...
Im ländlichen Raum, landwirtschaftlich.
Also die direkt mitten in so einem stark landwirtschaftlich genutzten Gebiet sind.
Ja gut, da werden wir so später nochmal drauf eingehen, ein bisschen näher, aber schon mal, ja, den Bereich schon mal ein bisschen angedeutet. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es besser geeignete Standorte oder so? Aber das hast du jetzt schon beantwortet, aber jetzt die Frage, habt ihr auch Nisthilfen angelegt? Ja, also man kann ja da so Insektenhotels oder Bienenhotels bauen, wird es gern genannt oder sowas in der Richtung.
Ja, also diese Bienenhotels oder Nisthilfen, muss man eher sagen, die Bienen schlafen ja nicht in den Bienenhotels, sondern die legen ja da ihre Eier ab. Deswegen ist Nisthilfen da der richtige Wort. Das ist für die Wildbiene.
Kein Zimmerservice.
Das ist ja für die Wildbiene, also nicht für die Honigbiene. Das ist ja nur eine Art, die Apis mellifera, die Honigbiene. Es gibt noch eine ganz viele andere Art, viele Bienen, die man in der Regel als Wildbienen bezeichnet. Das sind kleine, solitär, also einzeln lebende Bienen, also die keinen Stock bilden. Und die legen ihre Eier in irgendwelchen Nischen ab. Also zum Beispiel die Mauerbienen, wie der Name es sagt, gehen in irgendwelche Mauerritzen und legen da die Eier ab. Und das ist schon sehr wichtig, dass die Landschaft so aufgebaut ist, dass diese Bienen auch dort etwas was finden, wo sie die Eier ablegen können. Und das sind diese Nisthilfen, die man ja auch schon gut kennt, zum Beispiel so geschnittenes Schilfrohr oder so eine Baumscheibe, wo man dann mit dem Bohrer so Löcher reinmacht. Oder auch Stroh ist eine gute Nisthilfe, so zusammengeballt.
Ja, da gibt es ja auch richtige Bauanleitungen, habe ich in der Vorbereitung auf Sendung gesehen. Was du schon gesagt hast mit den Rähmchen, wo man aus einer Bastlerader nachgehen kann, oder?
Ja, genau, da gibt es schöne Sachen. Und also generell auch, man kommt immer eigentlich aufs Gleiche. Die Insekten oder die Natur brauchen eine vielfältige Landschaft, die nicht irgendwie zu betoniert und begradigt ist. Also das ist schon der Unterschied zwischen einer Trockenmauer zu einer Betonwand. In der Betonwand finden Insekten nichts und können auch keine Eier ablegen und sich nicht verkriechen. Und das ist toter Raum. Während eine Trockenmauer oder anderes Gehölz, was irgendwie so locker rumliegt, das ist einfach Lebensraum. Ja. Und es geht, wie immer beim Naturschutz, um den Schutz des Lebensraums.
Das finde ich ganz spannend, da fällt mir gerade ein. Ich habe das mal in Mannheim in einem Stadtteil gesehen, an einem Haus, da stand extra ein Schild dran. Ich weiß nicht, ob da stand nicht berühren oder nichts machen. Oder auf jeden Fall stand da, dass da Mauerbienen drin hausen, also in einem bewohnten Haus. Also, ja. Aber das ist wahrscheinlich ziemlich rar gesät, sowas, oder?
Ja, na gut, also jetzt bei uns jetzt im Garten, da haben wir auch eine Trockenmauer und also die Mauerbienen findet man auch in der Stadt. Das ist schon enorm. Natürlich nicht so in großem Maße, aber irgendwo finden die immer eine Ritze und letztlich auch der beste Beton fängt irgendwann mal an zu verwittern und kriegt Risse.
Bezieht sich das dann hauptsächlich auf die Wildbienen oder auch auf Honigbienen? Weil die suchen doch, das wäre jetzt meine nächste Frage, die suchen ja ihren Standort wieder auf.
Ja, das ist jetzt nur für die solitären Insekten, also nur für die sogenannten Wildbienen. Die Honigbiene, die ist ja eine stockbildende Biene, das heißt, die braucht immer einen ganzen Stock. Die kann nicht in so einer Ritze überwintern, sondern die muss immer einen Stock haben. Und dieser Stock kann, wenn sie frei im Freiland leben, ein hohler Baum sein oder auch eine Höhle in dem Sinn. Aber es muss immer was Großes sein. Also es sollte mindestens, sage ich mal, 10 Liter haben, damit die sich da ansiedeln können. Also besser 30 Liter. Mhm. Und das sind auch Lebensräume, die für die Honigbiene in der freien Wildbahn jetzt nicht so einfach zu finden sind.
Ja, jetzt meine Frage von eben, wie finden die denn zurück an ihren Heimatstandort? Gibt es da, machen die das wie andere Tiere zum Teil, dass sie ihr Revier markieren, sei es über Duftstoffe oder wie auch immer, oder wie finden die zurück an ihren Heimatstock? Wenn die ausliegen, die sind ja, wie du das sagtest, auch ziemlich lang teilweise weg, oder?
Ja, also das ist nach wie vor ein Faszinosum, dass diese kleinen Tierchen 3-5 Kilometer wegfliegen vom Standort, um dann eine Blüte aufzusuchen und dort den Nektar rauszusammeln und die Pollen und dann wieder zurückzufliegen zum Stock. Also man geht davon aus, dass sie sich orientieren am Sonnenstand. Also es gibt ja den berühmten Bienentanz, wo sie ja, also es ist ja nicht...
Hast du den, jetzt mal ganz kurz dazwischen, ich unterbreche ab und zu mal, weil mir so spontan auch immer so eine Frage einfällt. Hast du den schon mal beobachtet bei euch?
Das kann man beobachten. Okay. Also das ist wirklich toll. Also das ist kein Schulbuch-Mythos, den irgendwie die Kinder in der 7. Klasse auswendig lernen müssen, sondern das ist tatsächlich so. Okay. Und das ist ja auch wirklich sehr interessant. Also wenn man die Waben zieht, die Waben sind ja in so einer Zarge gesteckt und gerade im Frühsommer muss man schon einmal die Woche die Waben durchgucken, damit man sieht, wie es den Bienen geht und ob sie schwärmen wollen, beziehungsweise ob sie sich einen Ableger bilden wollen. Und wenn man dann die Waben rauszieht, und dann sitzen die Bienen ja sehr schön auf dieser Wabe so flach drauf. Und dann kann man sich das anschauen, wie die arbeiten ja dann so weiter. Auch wenn man die Wabe zieht, ist ja nicht, dann fliegen die nicht auf oder sind irgendwie erschreckt, sondern wenn man das sehr vorsichtig macht, dann geht da jede Biene so seinem Geschäft nach. Und dann sieht man, wie die Sammlerbienen, also die Flugbienen, die ausfliegen, dann diesen Tanz machen und wie die anderen Bienen da schauen, wie das geht. Also für die Leute, die in der 7. Klasse jetzt da vielleicht nicht aufgepasst haben, nochmal der Bienentanz.
Ich auch nicht, erzähl.
Also der Bienentanz ist die Fähigkeit der Bienen, also die Flugbiene kommt, hat irgendein ertragreiches Gelände entdeckt, wo viel Nektar oder viel Pollen zu finden ist, dann fliegt die Biene zurück und muss das ja irgendwie ihren Mitarbeiterinnen mitteilen, damit die dann auch dahin fliegen. Und das macht sie, indem sie einen sogenannten Schwänzeltanz macht. Und der wird auf der Wabe senkrecht durchgeführt. Die Biene fängt an zu schwänzeln, also mit dem Hinterleib ganz stark zu vibrieren, läuft dann nach oben und macht einen Bogen nach rechts, dann geht sie wieder in die Mitte, schwänzelt und dann macht sie einen Bogen nach links und schwänzelt wieder. Und das macht sie die ganze Zeit. Und das Faszinierende ist, wenn dieser Schwänzeltanz genau nach oben, also genau senkrecht stattfindet, dann liegt dieses ertragreiche Nektarfeld, diese Nahrungsquelle, genau mit dem Sonnenstand.
Okay.
Und je nachdem, wie viel Grad diese Biene diesen Schwänzeltanz macht in Abweichung zu der senkrechten, ist das eben weiter westlich oder östlich vom Sonnenstand.
Also jetzt, ich wollte das jetzt nicht so speziell vertiefen, aber ich finde es ja selber auch so spannend. Ich meine, die fliegt ja zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort und dann kommt sie nach einer gewissen Zeit zurück, tänzelt und was auch immer und dann fliegen die anderen eventuell los. Aber in dem Moment, bis zu dem Zeitpunkt hat sich die Sonne doch ja auch bewegt.
Ja gut, es ist sicher...
Gibt es wahrscheinlich schon minimale Abweichungen, die aber nicht so ins Gewicht fallen.
Also denke ich auch. Also nach wie vor ist die Biene ein Forschungsobjekt. Man kann da ungeheuer viele Sachen forschen und das wird in Deutschland auch getan. Es gibt noch wahnsinnig viele Kommunikationen, die ablaufen müssen in diesem Bienenstock. Mhm. Letztlich muss man diesen ganzen Bienenstock als einen Organismus betrachten, der alle Arbeitsabläufe ja in Arbeitsteilung auf verschiedene Bienenwesen verteilt hat. Und das Ganze muss ja abgestimmt laufen. Und da hat Temperatur, Pheromone, also Geruchsstoffe, Vibration, also Brummen und Summen, hat da eine Bedeutung. Und da gibt es schon sehr viel Forschung und es ist schon sehr viel erreicht worden. Aber das ist ein
Riesenfeld. Naja, die Bienen kommen ja nicht her und erzählen uns, wie sie es machen. Ja. Wahrscheinlich ist es besser, dass sie es für sich behalten, oder? Ja, nochmal auf die Frage zurückzukommen. Wie finden die zurück in ihren Heimatstock?
Ja, also ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Also das ist schon ein Wahnsinn, dass das wirklich auch auf diese Kilometer da funktioniert. Und die müssen ja auch dann gewisse Sachen auch umfliegen. Manchmal kann man ja gar nicht in direkter Linie fliegen. Das ist schon sehr erstaunlich.
Ja, genau. Ich meine, die werden auch nicht, wenn sie losfliegen, einen direkten Weg haben. Die suchen ja auch zunächst mal ihre also, Futterquelle. Sind denn die Bienen für uns lediglich Honiglieferant? Also wenn man Bienen hört, fällt dann vielleicht die Biene Maya ein. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das den Ruf der Bienen ruiniert hätte, diese Sendung. Keine Ahnung, ich habe sie nie gesehen. Aber dann als nächstes fällt dann wahrscheinlich Bienenhonig ein, vielleicht noch Wachs. Aber gibt es denn drüber hinaus? Der Honig ist doch eigentlich die Nahrung der Bienen für sich selber. Und das ist ein Grund, weshalb zum Beispiel ja Veganer auch den Verzehr von Honig ablehnen, weil sie sagen, wir nehmen den Tieren die eigene Nahrung ab.
Ja, also prinzipiell kann man das so sehen. Also wir mit unserem Bienenstock jetzt machen auch keine intensive Bewirtschaftung, wo wir versuchen, so viel Honig rauszuholen, wie es irgendwie geht. Aber auch die klassischen Imker haben ein Interesse dran, dass das Bienenvolk jetzt, dass man nicht zu viel Honig wegnimmt. Also wir machen das so, dass wir den Bienen, also die Bienen sammeln den Honig, um über den Winter zu kommen. Also die Bienen, das ist ja das Faszinierende, sind das einzige Insekt, was bei Bewusstsein den Winter überlebt und den ganzen Winter über deswegen ja auch fressen muss. Also alle anderen Insekten gehen bei uns in irgendeine Form von Überwinterungsstarre, entweder als erwachsenes Tier oder als Ei oder als Puppe oder Larve irgendwo im Boden und kommen dann erst im Frühjahr wieder raus und werden dann erst wieder quasi lebendig, ja, oder das Ei schlüpft dann erst. Die Bienen, bei denen ist das anders, da gibt es die sogenannten Winterbienen, die wirklich den ganzen Winter im Stock, gehen nicht raus, bei eisiger Kälte im Stock überdauern und die den Stock auch auf eine gewisse Temperatur aufheizen, sodass der nicht einfriert. Und damit sie das aufheizen können und damit sie leben können mit einer gewissen Körpertemperatur, brauchen sie den Honig. Und dafür sammeln die den Sommer über. Und
ja, Honig ist ja ein Ausscheidungsprodukt der Bienen.
Ja, genau. Also er wird im Honigmagen, also letztlich ist das Nektar. Die Pflanzen bieten ja Nektar an. Das ist ein zuckerhaltiger Saft. Und der wird von den Bienen aufgenommen, also wie mit einem Strohhalm, also aufgesaugt mit der Zunge und im Honigmagen verarbeitet und dann in den Waben abgelegt und immer wieder verarbeitet, bis er fest wird. Und dann ist er ja auch haltbar, deswegen ist der Honig ja auch so ein tolles Lebensmittel, weil er ja ewig haltbar ist.
Eines meiner Lieblingslebensmittel, bei bemerkt. Ja, jetzt so eine andere Frage. Wir hatten jetzt schon mal kurz über die Wildbienen gesprochen. Und ist es nicht vielleicht besser für die Bienen, wenn man sie in Freiheit leben lässt? Nächste Frage anschließend natürlich gleich. Was ist der Unterschied zwischen Honigbienen und Wildbienen? Sind die Lebensmittelkonkurrenten, dass die sagen, die...
Ja, also prinzipiell ist es so, unter Wildbienen bezeichnet man eine andere Tiere als unter Honigbienen. Also Wildbienen sind die ganzen solitären Bienen, die Mauerbienen und wie sie alle heißen. Die sind sehr viel kleiner. Während die Honigbiene, Apis mellifera, ist eine Art, die diesen Stock bildet. Und den gibt es sowohl beim Imker in dem berühmten Bienenstock, in den Zargen, als auch in freier Natur. Dort in Höhlen bilden die dann auch ihre Waben auf und bilden ihren Stock irgendwo zum Beispiel in der Baumhöhle. Da muss man allerdings sagen, dass das fast nicht mehr möglich gibt. Es gibt praktisch keine Honigbiene mehr in freier Wildbahn, also in Deutschland, weil durch Klimawandel und auch durch die eingeschleppte Varroa-Milbe ist die Honigbiene ohne den Imker im Grunde nicht mehr überlebensfähig. Mhm.
Okay, ich bin ganz weg. Ja, immer noch Greenpeace Frankfurt bei Radio X Umweltmagazin. Wir sprechen über Bienen. Be my friend, warum Bienen unersetzlich sind. Heiko, es gibt ja bei den Bienen verschiedene, ich weiß nicht, Klassifizierungen oder wie man das jetzt richtig bezeichnen sollte. Königinnen, Arbeitsbienen, Drohnen, ja. Wer erfüllt da welche Aufgabe?
Ja, man spricht von den drei verschiedenen Bienenwesen, wie du schon sagtest, Arbeiterin, Drohnen und die Königin. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass man den Bienenstock auch als einen Organismus betrachten kann, wobei die Königin, also in jedem Stock ist immer nur genau eine Königin drin und die hat auch nur eine einzige Aufgabe, nämlich Eier zu legen und damit den Volk, den Stock am Laufen zu halten. Und die Arbeiterinnen sind die Bienen, die man so kennt. Ja, das sind in einem Stock 10.000, 20.000, also das kann richtig viel werden. Und wenn es wenig sind, sind es 3.000 bis 5.000. Also das sind alles die Arbeiterinnen, das sind, die machen, wie der Name schon sagt, die ganze Arbeit. Die pflegen die Königin, die putzen die Waben und die Zellen, bereiten alles vor. Die schauen dann, dass wenn die Maden, die Larven groß werden, dass die gefüttert werden und kümmern sich darum, um den putzen den ganzen Stock. Und also der Lebenszyklus von der Biene, von der Arbeiterin ist, also die Königin legt das Ei, dann entwickelt sich die Biene, irgendwann schlüpft diese Biene und wird zunächst und hat zunächst Aufgaben rund um die Bienenwabe, also muss die Bienenwaben putzen und später gibt es andere Aufgaben, wie zum Beispiel die Wächterbienen, das sind auch Arbeiterinnen, die etwas älter sind, die kommen dann an den vorne an den Bienenstock, an das Einflugloch und müssen verteidigen, dass zum Beispiel Insekten oder auch andere Bienen nicht reinkommen, weil der Bienenstock wird gerne auch ausgeräubert, gerade im Spätsommer und Herbst. Und am Ende ihrer Phase ist sie dann Flugbiene. Ja, also alle Bienen durchlaufen diese Zyklen und als Flugbiene fliegt sie dann aus und sammelt die Pollen und den Nektar und auch das Propolis. Und dann stirbt sie. Das ist so ein Zyklus, also die Lebensspanne von so einer Arbeiterin ist im Sommer ungefähr so 3, 4, 5 bis 6 Wochen. Kann variieren, je nachdem, was gerade wie gebraucht wird. Und der Stock spricht sich quasi auch ab. Wie genau, weiß man nicht. Das ist schon immer genug Arbeiterinnen sind, die jetzt sich um den Nachwuchs kümmern, die sich als Wächterbienen vorne hinstellen und die Bienen eintragen. Also da wechseln die auch mit ihren Arbeiten. Ja, und das Flugbienenstadium ist das letzte und die außerhalb des Stockes sterben die dann auch. Also nach 6 Wochen ungefähr sterben die. Dann gibt es natürlich noch die Drohnen. Die Drohnen sind die Männchen. Die Männchen haben auch nur einen einzigen Sinn, nämlich Königin zu begatten. Sonst haben die keinen Zweck. Und die Drohnen werden dann auch im Herbst, wenn das Nahrungsangebot knapper wird, auch rausgeschmissen aus dem Stock.
Okay. Die Männer haben die A-Karte gezogen.
Ja, die sind halt auch, also die bringen keinen Nektar rein. Also
jeder so, wie er es verdient. Ja, wir hatten vorher schon mal ansatzweise drüber geredet, noch mal ein bisschen vielleicht tiefer in den Aspekt einzugehen. Es gibt ja die These, oder was heißt These, wahrscheinlich ist schon erwiesen, dass eben städtische Räume für Bienen inzwischen bessere, idealere Lebensbedingungen, sprich Nahrungsquellen bieten als der ländliche Raum. Woran liegt das?
Ja, also die Biene reagiert ja sehr auf die Umweltbedingungen und eine vielfältige Landschaft, eine sehr abwechslungsreiche Landschaft ist für die Biene das Beste. Also so Streuobstwiesen und auch eine abwechslungsreiche Landwirtschaft, im Idealfall ökologisch bebaut, wäre für die Biene schon das Beste. Das haben wir aber ja nicht unbedingt, sondern wir haben häufig in der Landwirtschaft, vor allem in der industrialisierten Landwirtschaft, haben wir Monokulturen, sehr große, und dann natürlich den Einsatz von Pestiziden. Und das ist für Bienen schon sehr schwierig, sodass der Erhard Henz, unser Imkervater, kann man sagen, der hat uns schon auch erzählt, dass wenn er Bienen irgendwo im ländlichen Raum aufstellt, dass er immer mit dem Landwirt spricht, dass er da jetzt Bienen aufgestellt hat, weil er es schon häufig erlebt hat, dass er an sein Volk kam Und es sind alle Bienen tot oder fast alle Bienen tot. Also zumindest alle Flugbienen sind tot. Und wenn er dann geguckt hat, dann sieht man, ja, der Bauer hat was gespritzt. Sodass er also schon versucht, auch mit den Bauern immer zu sprechen und sich irgendwie abzustimmen, dass wenn sie schon Pestizide spritzen, dass sie das dann im Idealfall abends machen, wenn die Flugbienen nicht mehr fliegen. Oder dass er dann rechtzeitig seine Bienen woanders hinstellen kann, damit das funktioniert. Sonst kann man schon von einem auf den anderen Tag kann so ein ganzes Volk dann auch aussterben. Weil wenn die Flugbienen weg sind, dann funktioniert dieser ganze Organismus so schnell nicht mehr. Dann funktioniert der Nahrungseintrag nicht mehr und die Larven, die gerade heranwachsen, können nicht mehr gefüttert werden. Das gerät ziemlich schnell dann aus dem Tritt.
Mhm. Jetzt war es ja so, dass die letzten Winter, also jetzt der hoffentlich bald mal zu Ende gehen, weil ich finde es jetzt schon wieder einfach zu kalt, wieder die letzten Tage. Also die letzten beiden Winter und auch der letzte Sommer extrem trocken waren. Das wird ja allgemein in der Landwirtschaft beklagt. Das geht ja dann viel weiter noch mit dem Grundwasser und alles drum und dran. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Niederschlagsmenge und dem Ertrag, den die Bienen aus ihrer Arbeit nach Hause bringen?
Ja, also das kann man schon sagen. Die Produktion von Nektar in den Blütenpflanzen hängt ganz stark ab vom Wetter und vom Klima. Und wenn das schlecht ist, dann ist der Ertrag draußen auch schlecht und dann können die Bienen auch weniger eintragen. Also die Bienen sind da wirklich ein guter Indikator, ein gut sichtbarer Indikator. Und auch dieses wechselhafte Wetter ist für alle Insekten und für alle Tiere draußen, für die ganze Natur ein Problem. Der Klimawandel, den kann man auch an den Bienen gut ablesen, weil es gibt so alte Bienenregeln, wie man mit den Bienen umgeht, also wann der Honigraum draufgesetzt werden soll, zum Beispiel, wenn die Kirsche blüht, soll der Honigraum aufgesetzt werden. Das sind so Regeln. Und diese ganzen Regeln, das merken auch die alten Imker, das funktioniert irgendwie alles nicht mehr. Weil also einmal haben wir hier in Deutschland schon eine deutlich frühere Blüte jetzt. Dass also diese Kalender von daher sich schon anpassen müssen, und zwar um einige Wochen. Und dann ist es so, dass wir aber häufig wieder Rückschläge haben und Extremwettersituationen. Mhm. Und da sich so ein Bienenvolk, wenn es aus dem Winter kommt, mit nur sehr wenig Bienen, also nur einigen hundert, bis zu mehreren 10.000 aufbauen muss, muss das Schritt halten mit dem Nahrungsangebot. Und was für ein Bienenvolk sehr schlecht ist, ist, wenn es ein warmes Frühjahr gibt, ein rechtzeitiges Frühjahr, dann fangen die an zu wachsen. Und wenn es dann über einige Wochen wieder eine Kälteperiode gibt, so wie wir es ja jetzt hier zum Beispiel auch hatten, dann ist sehr viel Brut angelegt worden, die dann aber nicht gefüttert werden kann. Und dann kann ein Volk verhungern nach dem Winter. Also gar nicht unbedingt im Winter, das passiert natürlich auch, aber eine kritische Phase ist diese Jahreszeit nach dem Winter. Wenn
da sind die Winterreserven aufgebraucht,
genau.
Und man kann noch nichts Neues aufgebaut.
Genau.
Ja. Jetzt ist aber auch so, dass es gibt ja auch Bienen, die sind so Spezialisten und dann gibt es die Generalisten. Bei, jetzt nochmal unter dem Gesichtspunkt Klimawandel, die Spezialisten sind ja dann immer auf bestimmte Pflanzen fixiert. Durch den Klimawandel gibt es auch einen Rückgang bestimmter Pflanzenarten oder vielleicht sogar das Aussterben oder Ausrotten. Ist das für die Bienen unter Umständen auch ein Problem wahrscheinlich, oder?
Ja, die Bienen sind da Teil dieses ganzen Prozesses. Also jetzt auch wieder unterschieden in Wildbienen. Es gibt ja einige hundert verschiedene Bienenarten. Und wir leben momentan in einer Zeit des Artensterbens. Und das ist sehr bitter, weil es ist menschengemacht. Das haben alle Studien bereits belegt. Durch den menschengemachten Klimawandel und durch die Zerstörung von Naturräumen sterben jeden Tag permanent Arten aus. Und die Natur funktioniert nur im Verbund miteinander. Und je mehr die Artenvielfalt abnimmt, desto instabiler wird dieses ganze Netz. Und wir als Mensch sind da auch ein Teil dran. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Also das Artensterben, sowohl bei Pflanzen als auch bei Tierarten, macht unseren Planeten instabiler. Und ist eine Bedrohung für den Planeten, für alle, für das ganze Ökosystem.
Es gibt ja auch, meine Fragen sind auch teilweise immer schon ein bisschen beantwortet, aber ich versuche es halt dann noch das eine oder andere da ein bisschen mehr auszuloten, wie tief das eigentlich dann noch geht. Du hattest ja schon angedeutet, industrialisierte Landwirtschaft, Einsatz von Pflanzengiften und so weiter, Insektizide, die ja eine Gefahr für die Bienen darstellen. Habt ihr da mit eurem Volk auch Probleme mit Parasiten?
Ja, also es gibt die Varroamilbe, das ist der große Parasit, der in Europa da ist. Das hat jetzt nur sekundär was mit, oder hat jetzt nicht unmittelbar was zu tun mit Pflanzenschutzmitteln auf dem Acker. Also wir in unserem Standort haben jetzt keine Schwierigkeiten mit Pflanzenschutzmitteln, weil wir ja in einem Standort sind in Seckbach, wo es keine große monokulturartige Landwirtschaft gibt, mhm. Ja, sondern die Bienen fliegen auf den Lorberg, fliegen in Riederwald und in diese verschiedenen Wäldchen und Gärtchen. Und ich hoffe, dass die Kleingärtner auch keine Pflanzenschutzmittel einsetzen. Aber wenn einer das mal tut, dann sind ja nicht alle Bienen gleich tot, sodass sich das ein bisschen ausgleicht. Also da haben wir jetzt an unserem Standort keine Probleme, können wir ganz klar sagen. Aber die Varroamilbe ist eine echte Herausforderung für alle Imker in Deutschland und ist sehr schwierig. Das ist ein Parasit, eine Milbe, also ist ähnlich wie eine Zecke, ja, gehört zu den Spinnentieren. Also kann man sich als ehestes noch vorstellen wie eine Zecke, die kennt man ja. Ist allerdings deutlich kleiner, klar, weil sie geht ja an die Biene. Und die befällt die Biene schon in der Wabe. Und da muss man schauen, dass man diesen Befall irgendwie immer im Griff hält. Und das ist sehr, sehr anstrengend und sehr schwer.
Hm. Und was macht ihr da, um die zu bekämpfen? Oder?
Ja, also man kann organische Säuren daneben. Also es gibt verschiedene Methoden. Es gibt da auch noch keinen wirklichen Königsweg. Ja, es gibt manche Imker versuchen mit Temperatur das zu machen, dass also der ganze Stock aufgeheizt wird auf eine gewisse Temperatur. Es gibt die Möglichkeit, Milchsäure, Oxalsäure, also organische Säuren einzusetzen nach der Honigernte, um je nach Befall dort diese Milbe zu bekämpfen. Man muss irgendetwas machen, weil wenn man nichts macht, bringt die Varroa die Honigbiene um. Ja, das ist sehr traurig, aber das ist so, weil diese eingeschleppte Milbe ist nicht eingestellt jetzt auf diesen momentanen auf die europäische Honigbiene. Ja, der ist jetzt sehr kurzfristig, also in biologischen Zeiträumen sehr kurzfristig gekommen. Das ist irgendwann in den 80er Jahren. In den 80er, 90er wurde es dann zu einem größeren Problem. Der ist also ein sehr, sehr neuer Befall und da hat die Evolution sich sozusagen noch nicht drauf eingestellt. Ja. Und man versucht zwar mit Zucht und alle möglichen Verfahren, dass man eine gewisse Varroa-Resistenz dann auch züchtet, aber da ist also das wirklich gute Mittel ist da noch nicht gefunden worden.
Hm. Ja, Schlussrunde im Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir haben jetzt bisher ausschließlich über Bienen gesprochen, Wildbienen, Honigbienen. Es gibt ja doch darüber hinaus noch andere Bestäuberinsekten, wie zum Beispiel die Hummeln oder auch Käfer und Schmetterlinge sind Bestäuberinsekten. Diese Insekten, die ja bringen ja eine enorme Bestäubungsleistung, das weiß, glaubt man eigentlich kaum, aber allein der Wert, den die Bienen erbringen, wird weltweit auf unglaubliche 265 Milliarden Dollar jährlich geschätzt. In China ist es leider wohl inzwischen, ich weiß nicht, ob regional wahrscheinlich eher und nicht flächendeckend, aber regional so, dass eben die Bienen verschwunden sind und der Mensch von Hand die Blüten bestäuben muss, was man sich ja eigentlich kaum vorstellen kann, wie das vor sich gehen soll. Wie muss eine Landwirtschaft ausgerichtet sein, Heiko, damit man die Bestäuberinsekten schützt? Geht ja ein Stück weit in die Forderungen, die Greenpeace erhebt.
Ja, genau. Also in der Tat muss man sich bei der industrialisierten Landwirtschaft überlegen, inwieweit das der richtige Weg ist, weil die Pflanzengifte tun ja jedes Mal immer nur Symptome bekämpfen und geben kurzfristig einen guten Ertrag, aber langfristig bringen sie natürlich Probleme. Wir haben einmal die Probleme jetzt schon im Trinkwasser, das hat hauptsächlich was mit Nitrat und Gülle zu tun, aber auch Pflanzenschutzmittel gelangen ins Trinkwasser, sodass das immer nur kurzfristige Erfolge sind, wenn man diese Art von Landwirtschaft fördert. Und so, dass Greenpeace ganz klar fordert, dass wir ein Verbot für Agrargifte, die die Natur schädigen können, und hin zu einer ökologischen Landwirtschaft. Das ist der Weg für nachhaltiges Wirtschaften und auch dauerhaft gewinnbringender. Weil die Schäden, also die Schäden, die wir jetzt produzieren, sind das, was wir später dann auch ausbaden müssen. Also Amerika hat ein sehr großes Problem. Da gibt es hektarweise Böden, die so dermaßen verseucht sind, dass da gar nichts mehr drauf wachsen kann. Und das, also wir haben auch ein riesiges Problem mit Landverlust weltweit. Das ist einmal Bodenerosion, aber das ist durchaus auch Böden, die durch intensive industrielle Landwirtschaft so beackert worden sind, dass sie praktisch nicht mehr funktionieren.
Ausgelaugt sind.
Ja, und da muss ein Wandel her. Also wenn wir nachhaltig diesen Planeten bewirtschaften wollen, dann geht das nur auf eine ökologische Weise. Und die ökologische Landwirtschaft macht ja auch sehr große Fortschritte. Man kann sehr viele Sachen, wenn man es systemisch erkannt hat, auch ertragreich bewirtschaften. Das ist ja, die Erträge sind natürlich geringer und der Arbeitsaufwand ist höher, weil man sehr viel mit der Hand machen muss, als einmal mit der Spritze drüber. In Amerika wird das Ganze ja sogar vom Flugzeug aus gemacht. Aber das kann ja nicht der Weg sein.
Also, ja, weil ich meine, die Menge der Nahrungsmittelproduktion nützt uns ja nichts mehr, wenn wir die gar nicht mehr produzieren können.
Ja, genau. Also man hat überall diese Einbußen dann auch, dass so Systeme ausgereizt werden. Man kann da sehr lange mit industrieller Landwirtschaft Ertragssteigerungen machen, aber man kommt dann an vielen Stellen, wie in Amerika, dann auch zu einem Punkt oder jetzt dann in China, wo dann die Bienen plötzlich weg sind, wo ein Ökosystem auch kippt und kaputt geht. Und das lässt sich dann auch so schnell nicht mehr reparieren, ja, sodass dann von einem auf dem anderen Mal man gar keine Erträge mehr hat. Sodass es schon vielleicht vernünftig ist, von vornherein nachhaltiger zu denken und ökologischer den Boden zu bewirtschaften, sodass man auch langflächig davon hat.
Ja, das sind vor allem gerade was diese Insektizide oder ja, Pestizide anbelangt, Chemikalien, die Neonicotinoide, was ein tolles Wort, ein Bestandteil davon, die sind jetzt ja im Moment seit 2013 durch die EU-Kommission vor 2 Jahren, ist der Einsatz eingeschränkt worden. Das soll jetzt eine neue Entscheidung in 2017 anstehen, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die erstellt dann ein Gutachten, die 2017 die Neubewertung erfolgen soll. Und da gibt es eben auch die Forderung von den Umweltverbänden, dass diese Neonicotinoide generell verboten werden sollen. Was können denn jetzt, wir haben ja sicher auch Leute am Telefon, die selber Gärtnern, vielleicht einen kleinen Garten haben, vielleicht einen Balkon, den sie begrünt haben, bepflanzt haben. Was können wir denn als Privatperson noch zusätzlich tun, um zum Beispiel diese Insekten, diese Bestäuberinsekten, Bienen etc. zu unterstützen?
Ja, also ganz klar ist, dass im Hobbygarten und im Kleingarten Pflanzengifte überhaupt nichts zu suchen haben. Also wenn jemand schon Spaß am Gärtnern hat, dann hat er eigentlich ja den Sinn, auch gesundes Gemüse für sich zu erwirtschaften. Und wenn man Schädlinge hat, dann gibt es durchaus auch ökologische Möglichkeiten, die in Schach zu halten, sodass einem da nicht das Gemüse irgendwie weggefressen wird. Also da sollte man sich als Kleingärtner schon sehr für informieren. Da gibt es einmal der Biogarten, das ist ein Buch von Marie-Lise Kreuter, ein echter Klassiker, schon viele Jahre alt, in dem solche Prinzipien beschrieben sind, aber gibt eine riesige Menge, sodass man seinen Obst- und Gemüsegarten also ökologisch bewirtschaften kann und auch dann gesundes Gemüse hat und gute Erträge. Das andere sind so Sachen wie, dass man statt einem schönen golfplatzartigen Rasen zum Beispiel auch eine Blumenwiese haben kann. Das ist für die Bienen also sehr viel oder für alle Insekten sehr viel interessanter und als Nahrungsmittel da und auch seinen Rasen nicht
auf Golfplatzniveau schneidet.
Also nicht schneidet und auch immer mal in seinem Garten kleine Ecken lässt für die Natur, die das sieht vielleicht ein bisschen unordentlich aus, aber das ist genau das, was Tiere brauchen als Unterschlupf und auch als Nahrungsmittel.
Schlussfrage an dich, Heiko. Ich meine, ich denke, ich sitze dir gegenüber, ich spüre es, ich kriege es mit, aber ich hoffe, die Leute am Radio auch deine Begeisterung für das Thema. Vielleicht kannst du es in ein, zwei Sätzen, vielleicht lass da auch einen dritten Satz sagen, was für dich die Faszination an den Bienen ausmacht.
Ja, also prinzipiell fasziniert, die Bienen sind Teil der Natur und das ist einfach faszinierend, wie das alles ineinander greift. Also an den Bienen speziell finde ich es einfach unglaublich, wie die es schaffen, ihren Organismus, also den Bienenstock, zu kontrollieren. Also wie die kommunizieren in diesem Stock, dass jeder weiß, was er jetzt zu tun hat und was ist das Richtige zu dieser Zeitpunkt und an dieser Stelle. Das finde ich einfach irre. Das
Ineinandergreifen des Systems oder des Volkes. Schön. Ich habe jetzt noch einen kleinen Hinweis. Auf jeden Fall, Heiko, herzlichen Dank, dass du hier im Studio warst. Ich hoffe, es war für euch am Radio auch so lehrreich und informativ wie für mich. Und als kleines Schmankerl, oder wie man jetzt in Baden-Württemberg oder Bayern so sagt, Höhepunkt, wenn ihr Interesse habt, mal euch das anzugucken, das Bienenvolk, die Niststelle und so weiter, dürft ihr uns gern per Mail kontaktieren und dann würden wir versuchen, einen Termin auszumachen bei dem Heiko im Garten in Seckbach. Schickt einfach eine Mail an info@greenpeace-frankfurt.de. Nochmal ganz kurz, info@greenpeace-frankfurt.de. So, und dann habe ich zum Schluss der Sendung noch 3-4 Termine. Also der erste ist der übliche Hinweis von uns auf unseren Schnupperabend. Wenn ihr Interesse habt an dem, was wir tun, auch jenseits der Bienen, oder wer wir sind, was wir so treiben und so weiter. Unser Schnupperabend ist normalerweise immer am ersten Montag eines Monats. Im Mai hat es da eine Terminverschiebung gegeben, weil wir da 2 Montage den Seminarraum bei uns anderweitig belegt haben. Der nächste Schnupperabend ist am 15.05. 18 Uhr, Baumweg 10, durch den Hinterhof im Hinterhaus die Treppe hoch. Und ansonsten, wie gesagt, immer erster Montag eines Monats. Dann als nächsten Termin haben wir noch anzubieten. Am 6.5., das ist nächste Woche am Samstag, gibt es einen Infostand zur Meeresplastik. Darüber haben wir in letzter Zeit auch schon öfters mal eine Radiosendung gehabt. Der Infostand ist von 13 bis 17 Uhr in der Leipziger Straße oder auf der Leipziger Straße 48. Am selben Tag gibt es noch Konkurrenzbelebt das Geschäft. Wir haben viele Termine an dem Tag. Am 6.5. ein TISA-Workshop. Bei TISA geht es um diese Dienstleistungsfreihandelsabkommen, die da zurzeit verhandelt werden. Dieser Workshop steht unter dem Titel 100 Jahre Trump. Wie geht es weiter mit der internationalen Handelspolitik? Stattfindet das Ganze im DGB-Haus in der Wilhelm-Leuschner-Straße, ich meine Hausnummer 77, sowas in der Größenordnung, aber das DGB-Haus ist ja dort nicht zu übersehen. Also nochmal Wilhelm-Leuschner-Straße, DGB-Haus. Dann, das etwas weiter zurück, am 27.05. gibt es im Zoo den Tag der biologischen Vielfalt. Das sind wir auch im Infostand vertreten, da können wir uns mal so im Rundumschlag gucken, was wir alles an Arbeit so anzubieten haben. Und schließlich am 25.06., das ist jetzt zwar noch etwas länger hin, aber nachdem das ja weiter weg von hier stattfindet, vielleicht auch eine gewisse Planung erforderlich, guckt in eurem Kalender nach, wird es eine Menschenkette geben vom AKW Tihange. Tihange, das ist in Belgien, ist einer dieser Krisenreaktoren, wo schon länger die Abschaltung gefordert wird. Da wird eine Menschenkette gebildet vom AKW Tihange über unter anderem Maastricht bis nach Aachen. Gibt es eine Zuteilung auf die einzelnen Standorte von uns, wenn wir hier hinfahren. Ihr könnt nachschauen über Busse und dergleichen inhaltlich, worum es geht, unter www.chain, das ist C-H-A-I-N, chain-reaction-tihange. Tihange schreibt sich T-I-H-A-N-G-E. Also nochmal www.chain-reaction-tihange. Tihange.eu. Ansonsten fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Vielen Dank, dass ihr fürs Zuhören und wie gesagt, hoffentlich war es für euch spannend. Unsere nächste Sendung, 4. Freitag im Mai, das wird der 26. Mai sein. Und jetzt habe ich noch ein paar Takte Apokalyptika mit Master of Puppets.